die Chinesen, die am meisten Menschenmaterial haben, wenn du so willst, am meisten Drill, auch von der Kultur her, die müssten eigentlich schon lange Weltmeister geworden sein im Fußball, weil sie so viel Menschen, viel mehr Menschen haben zur Auswahl als wir, die Europäer. Und ich behaupte, die werden nie Weltmeister, weil sie ganz einfach ihnen etwas fehlt, nämlich die Freiheit, überhaupt kreativ zu sein. Die Fußball-Weltmeisterschaft. Ich glaube, die Schweiz könnte Weltmeister werden. Was sagst du?
Alles ist möglich. Die Frage ist, wie wahrscheinlich das ist. Was meinst du?
Der Ball ist rund. Der Ball ist rund und ein Spiel dauert 90 Minuten, heißt es, oder?
Genau, das ist ja das Schöne am Fußball. Es kann immer alles passieren und jedes Spiel beginnt bei Null.
Wir wollen sprechen ein bisschen auch über die Faszination. Weißt du, was meinst du, warum ist das so ein Massensport, ein globaler Sport, der so viele Menschen, Millionen, Milliarden eigentlich kann man sogar sagen, anzieht und fasziniert?
Ja, Fußball ist ja eigentlich eine Weltsprache sozusagen. Jeder versteht sie. Man kann irgendwo auf der Welt ein Fußballspiel schauen gehen und versteht sofort, worum es geht. Die Sachen funktionieren ähnlich, die Abläufe sind gleich. Und gleichzeitig hat Fußball natürlich immer auch diese Faszination, die es für die Massen ausübt. Und eigentlich ist es ja wie eine Art, eine Form des Tribalismus sozusagen, dass sich Leute mit einer Mannschaft identifizieren, sei es eine Clubmannschaft oder eine Nationalmannschaft. Und ich finde das auch immer wieder spannend, wie dann Leute sich dafür begeistern können. Das beobachte ich dann auch bei mir, also dass man sich für so etwas begeistern kann, das eigentlich keinen inneren Wert hat sozusagen. Finde ich spannend.
Ja, gut. Ja, also der Tribalismus ist ein gutes Stichwort. Also könnte es sein, dass wir in der Evolution, als wir die Tribes, unsere Sippe gebraucht haben, um zu überleben, das kommt aus der Evolution, dass wir sozusagen, wenn wir Fußball schauen als Fans, dass wir zurückfallen ganz kurz in diese Sippenlogik, in diese Sippengefühle, die uns quasi am Herz der Sicherheit wärmen lassen. Während ein Tor fällt, fühlen wir uns dann quasi wieder wie in einer Sippe aufgehoben. Könnte das sein? Das wäre ein Kontrast, weißt du, zum modernen Leben, das eben keine Sippe mehr hat, sondern alles eher oder weniger anonym in einer Großstadt und so weiter ist.
Ja, absolut. Das ist ja etwas Urmenschliches eigentlich. Also auf den ersten Blick wirkt es wie irgendwie etwas irrational, dass man sich für so etwas so begeistern und so faszinieren lassen kann. Aber eigentlich ist es ja etwas, was durch die Evolutionsgeschichte sich so entwickelt hat, dass der Mensch nun mal sich mit einem Stamm identifiziert und dafür auch eine Leidenschaft entwickelt. Und ich denke auch, das ist grundsätzlich nicht schlecht, dass wenn das im Sport zur Geltung kommt, weil ja, ansonsten verschiebt es sich dann einfach auf andere Ebenen. Also dann identifiziert man sich vielleicht mit einer politischen Partei oder Bewegung oder mit irgendeiner Sekte oder was auch immer. Aber ich glaube, dieser Stammestrieb muss sich wie irgendwo ausleben können. Und ja, Sport oder Fußball ist sicher nicht das Schlechteste.
Nicht so gefährlich.
Nicht so gefährlich. Kann auch gefährlich werden, aber ich glaube, ich glaube, wenn du dich irgendwie einer faschistischen Bewegung anschließt, dann hat das sicher mehr Zerstörungspotenzial.
Also die Leute, der Antifa sollte mehr Fußball schauen, oder? Das ist gefährlich. Und die Rechtsradikalen auch gerade. Das wäre super. Fußball als Heilmittel. Mir fällt auf, zum Beispiel, wenn man davon spricht, wegen irrational und so, oder dass diese Identitätsbildung, die über den Fußball passiert, die auch bei mir, also ich bin ja dann völlig im Spiel drin. Tragischerweise spielt ja Italien schon wieder nicht an der WM. Das ist für mich eine große Tragödie. Weil für mich war Italien immer, die sind viermal Weltmeister geworden und haben es jetzt geschafft, nicht teilzunehmen, mehrmals hintereinander. Das musst du auch mal hinkriegen.
Mhm. Aber vor allem heutzutage, wo irgendwie Curaçao und Katar mitspielen.
Ja, also aber in gewisser Weise ist es auch ein Sinnbild einer gewissen Kultur. Ich glaube, früher war das zumindest so, dass die einzelnen Nationalmannschaften doch ein Spiegel dieser Kultur waren und dass Italien auf und ab geht, dass es gar keinen Zustand zwischen brillant und total jämmerlich gibt. Das ist typisch italienisch irgendwie. Entweder ist es wirklich genial oder es ist hier wirklich peinlich. Während andere Nationen doch eher eine stabile Mitte zeigen im Fußball immer wieder und mehr oder weniger verlassen ist, aber nie wirklich auf dieses Niveau kommen, dann was geniale Sachen sind, das ist schon interessant, oder? Und vielleicht kann man sagen, heute im Globalismus, durch die Globalisierung hat sich das komplett verändert. Jetzt spielen fast alle Leute, die wir auf dem Platz an der WM sehen werden, spielen unter dem Jahr, wenn keine WM ist, wenn sie nicht im Nationalteam sind, spielen in irgendwelchen Clubs, Spitzenclubs oft, die eh gut sind und dann lernen die überall ihr Handwerk und kommen dann zurück in die Nationalmannschaft einmal im Jahr oder zweimal. Und dann sind alle Nationalmannschaften plötzlich so gut, weil deren Spieler überall ausgebildet werden, wo das der Fußball eh Spitze ist, oder? Ich glaube, da hat sich wahnsinnig viel verändert.
Ja, ich denke, es hat so wie eine Angleichung gegeben, einerseits des Niveaus. Also man sagt ja, es gibt heute keine kleinen Nationen mehr. Es sind eigentlich alle auf einem relativ hohen Niveau, athletisch und so weiter. Und vielleicht auch so eine gewisse kulturelle Angleichung ist damit einhergegangen, dass es ja früher gab es so wirklich diesen spezifischen, würde ich jetzt mal sagen, italienischen Fußball zum Beispiel oder englischen Fußball, deutschen Fußball, brasilianischen Fußball mit den ganzen kreativen Einfällen und Dribblings und so weiter. Und ich habe wie das Gefühl, das hat sich so ein bisschen, das hat sich wie so ein bisschen vereinheitlicht. Ob jetzt das gut oder schlecht ist, ist die andere Frage. Oder wie siehst du das?
Ja, es ist eine Vereinheitlichung, wie man in allen Bereichen der Globalisierung feststellen kann, ob das jetzt Produkte sind, Autos zum Beispiel oder Kleider oder dienstleistungsorientierte Sachen. Das ist eine Angleichung, eine Professionalisierung über die Grenzen der Nation hinweg. Das ist schon interessant. Auch beim Fußball kann man das sehr gut beobachten, auch im Rennsport. Also das ist nicht mehr typisch englischer Rennwagen oder typisch italienischer Rennwagen, sondern es ist halt einfach technisch der beste Rennwagen im Moment mit dem besten Rennstall und so weiter. Aber es ist nicht mehr so dieses Identität über Kultur und über Nation. Das ist irgendwie ein bisschen nostalgisch fast schon heute und das fällt auf, ja. Und trotzdem finde ich, es gibt gewaltige Unterschiede. Ich würde jetzt sogar die These wagen, dass der Kapitalismus oder sagen wir mal der Westen mit Freiheitsräumen immer eigentlich auf Vordermann ist, wenn es auch jetzt um den Fußball geht. Also ich behaupte jetzt mal, die Chinesen, die am meisten Menschenmaterial haben, wenn du so willst, am meisten Drill, auch von der Kultur her, die müssten eigentlich schon lange Weltmeister geworden sein im Fußball, weil sie so viel mehr Menschen haben zur Auswahl als wir, die Europäer. Und ich behaupte, die werden nie Weltmeister im Fußball, weil sie ganz einfach ihnen etwas fehlt, nämlich die Freiheit, überhaupt kreativ zu sein. Oder was?
Finde ich eine spannende These. Ich finde es ja auch interessant, dass Fußball so wie ein bisschen von diesem Gegensatz lebt zwischen Individuum und Kollektiv. Also einerseits ist es eine Teamsportart, das heißt die Kooperation untereinander, die Zusammenarbeit ist essentiell. Und zugleich darf man eben auch das Individuum nicht irgendwie ersticken, weil dann geht quasi dieser kreative Moment verloren. Aber ich frage mich schon, ob sich vielleicht das auch ein bisschen verändert hat, in dem Sinne, dass Fußball eigentlich immer mehr so, ja, zu einer fast schon ein bisschen wissenschaftlich betrieben wird, in dem Sinne, dass man quasi genau vorgibt, wie trainiert wird, was gegessen wird, der Menüplan wird irgendwie vom Müsli-Riegel an streng reguliert, Man weiß genau, welche Trainingstechniken was bewirken, wann man was trainieren muss und so weiter. Und da geht vielleicht so ein bisschen diese Genialität auch verloren, die frühere Generationen von Spielern ausgezeichnet hat. Also vielleicht bin ich da ein bisschen nostalgisch, aber ich glaube, so auch diese Charakterköpfe, die es früher gab, ich glaube, wenn du irgendwie so ein George Best oder so anschaust, der irgendwie einerseits ein Genialer war und andererseits das Geniale und Wahnsinnige war irgendwie nah beieinander früher. Solche Spieler, die würden heute nicht mal mehr in ein Juniorenteam kommen, oder?
Ja, da hast du recht. Ich glaube, das ist eine Gefahr unserer Zeit, dass wir quasi echte Persönlichkeiten mit Ecken und Kanten gar nicht mehr zulassen in professionellen Systemen, auch in der Politik übrigens. Also man kann sich Politiker aus den 40er, 50er Jahren des letzten Jahrhunderts heute gar nicht vorstellen, Zigarren rauchend und trinkend und oft sogar halb betrunken.
Ja gut, vielleicht mit Donald Trump kommen die jetzt wieder zurück, oder?
Der trinkt nicht, darum ist der so gefährlich. Der trinkt nicht, der raucht nicht, der hat keine sichtbaren Laster außer seine Persönlichkeit. Also von daher ist es ein gefährlicher Mann, glaube ich. Aber vielleicht zurück zu den Originalen im Sport und auch in der Politik. Ich meine, das ist eine Tendenz, dass wir eigentlich alles abschleifen, dass wir echte Persönlichkeiten abschleifen durch die Professionalisierung, wie du sie nennst, oder? Ich finde das eine Gefahr. Aber ich behaupte, selbst wenn alle Mannschaften genau mit dem gleichen System vorgehen und letztlich alles abschleifen, am entscheidenden Tor ist trotzdem ein genialer Moment beteiligt am Schluss, den man nicht planen kann. Und das wird immer den Unterschied machen. Darum, weil so, wenn das so wäre, wenn das zum Erfolg führen würde, das reine kollektive Abschleifen, dann müsste China schon lange führend sein im Fußball, schon lange, weil sie viel mehr Menschen haben, viel mehr Material zur Verfügung haben und viel mehr in der Kultur integriert ist der Drill. Also du siehst es bei Violinisten. Weltklasse-Violinisten sind oft chinesisch, oder? Weil dort, das genügt dort mit Drill etwas nachzuspielen, was schon da ist. Also du musst nicht ein kreatives Genie sein, um perfekt oder sogar brillant Violine zu spielen. Aber Fußball, wo jede Sekunde neu ist und nichts vorgegeben wird, wo am Schluss eben das Unberechenbare passiert. Das ist was anderes und da kriegen sie das nicht hin. Also du kannst auch, ich glaube, mit KI gesteuerten Spielern, die kannst du alle ausschalten mit einer Sekunde unberechenbarem Genie. Das glaube ich, das geht.
Interessant, ja, das wäre quasi dann das zutiefst Menschliche, das dann wieder hineinkommt in diese durchgetaktete und wissenschaftlich durchgeplante Welt des Fußballs, den wir inzwischen haben.
Ja, ich glaube, die Amerikaner sagen, wenn es um gute Flugzeugpiloten geht, Jetpiloten, it's not the machine, it's the man in the machine. Oder? Also der Pilot macht noch den Unterschied am Schluss. Und das ist wahrscheinlich im Fußball auch, ich glaube, und sogar beim Rennautofahren. Schluss ist doch schon der Pilot entscheidend. Und das ist im Fußball auch. Bei aller genialen Technik des Trainers. Also ich meine, die Trainer sind extrem wichtig heute. Und die besten Trainer sind wahrscheinlich die internationale Strategien verfolgen und genau schauen, welche Strategien im Moment erfolgreich sind, um eine erfolgreiche Mannschaft zu bilden. Was sicher abnimmt, auch in Zukunft, ist das Universalgenie, das quasi überall einsetzbar ist, oder der absolut geniale Stürmer, der immer ein Tor schießen kann. Das wird es wahrscheinlich in Zukunft nicht mehr so geben, weil die Verteidigungsstrategien heute so genial sind. Also du wirst ja richtig gehend eingeschnürt. Man sieht das ja immer wieder, dann wird ein Stürmer berühmt, ein Messi oder eben jetzt ein Yamal oder so, wird berühmt und dann wird der 2-3 Spiele später wird er schon so eingeschnürt, dass er gar nicht mehr diese genialen Dinge machen kann, weil man das auf Video genau studiert, wie der arbeitet und dann versucht man Gegenstrategien zu entwickeln. Also das ist schon, das hat sich völlig verändert zu früher.
Mhm. Wie hat denn dich das Fußballvirus angesteckt? Wie hast du die Faszination dafür gefunden?
1982, WM in Spanien, da war Italien einmal mehr gar nicht qualifiziert, und sind dann reingerutscht, ich glaube wegen irgendeinem Kriegsgebiet, ich weiß nicht mehr genau, welches das war, ich glaube Jugoslawien konnte nicht spielen oder durfte nicht mehr, und dann sind die in der Tabellenliste nachgerückt. Also das war dann ganz legitim, weil sie waren die Zweitbestplatzierten in der Gruppe. Und dann sind sie Weltmeister geworden in diesem Jahr. Also das hat mich, aber diese Unberechenbarkeit und dieser Irrsinn. Und das war damals, Brasilien war absoluter Favorit. Da war Sokrates, das war ein Team, also ein Dream Team. Heute würde man sagen ein Dream Team mit unglaublichen Spielern, groß, elegant. Und dann kam dieser kleine, gedungene Rossi und hat da denen drei Tore geschossen im Viertelfinal und Italien besiegt Brasilien. Und seither bin ich Fan, und zwar, weil es nicht berechenbar ist. Weil ich weiß noch, in der Nachbarschaft bei ihr waren Kinder, die haben geweint, weil Brasilien verloren hat. Die waren alles Brasilien-Fans. Und Italien hat auch nicht viel besser gespielt oder so. Die waren viel kaltblütiger. Die haben die auflaufen lassen und der Rossi, dieser kleine, gedungene Rossi, konnte einfach seine Tore schießen, weil die Verteidigung von Brasilien nicht so gut war. Aber das ist ja oft ein Problem von diesen Offensivmannschaften. Mhm. Seither bin ich eigentlich Fan. Ich war auch etwa 10 Jahre Juniorentrainer bei uns in der Heimatstadt und habe da beim FC Rotmonten, also in St. Gallen, oder übrigens der Barnetta, hervorgegangen ist.
Tranquillo Barnetta.
Tranquillo Barnetta war beim FC Rotmonten. Das war natürlich vor meiner Zeit, der ist ja später, es war früher weg. Aber interessant war für mich die Erfahrung mit den Kids. Das war so schön. Und für die Kids ist das ja wie der halbe Weltuntergang, wenn sie verlieren. Das ist so emotional. Und das hat mich einfach immer fasziniert, diese Emotion. Mhm. Und bei dir, wie ist es bei dir, sag mal?
Ja, ich bin da auch irgendwie reingerutscht. Ich war nie in einem Verein. Ich war auch völlig talentfrei als Fußballer oder bin es bis heute. Aber habe dann aus unerfindlichen Gründen eine Faszination für den oder eine Leidenschaft für den FC Zürich entwickelt. Und ja, habe auch eine Weile lang auch international das relativ intensiv verfolgt, heute ein bisschen weniger aus Zeitgründen, aber ja, ich finde Fußball halt immer noch etwas sehr Faszinierendes. Ich finde es auch cool, wenn ich beispielsweise in einem anderen Land bin und dort ein Fußballspiel verfolge. Das ist immer eine tolle Gelegenheit, um ein Land oder eine Kultur oder eine Stadt näher kennenzulernen. Und von daher eben, es ist eigentlich eine universelle Sprache, um sich mit der sich die Menschen austauschen können. Oder?
Ja, das finde ich eben auch das Faszinierende. Egal wo du bist, wenn man über Fußball spricht, kommt man sofort ins Gespräch.
Absolut.
Oder du gehst in eine Bar, wo gerade ein Spiel läuft, und wenn du auf der richtigen Seite stehst und mitfieberst, bist du sofort ein Freund.
Oder selbst wenn du auf der falschen Seite stehst, oder? Also wenn du irgendwie...
Je nach Bar, ja.
Genau.
Aber ich war mal in Italien und dann war das Finale, glaube ich, WM-Finale war, glaube ich, Frankreich, Spanien. Und aus irgendeinem Grund waren alle gegen Spanien. Und dann war ich halt auch gegen Spanien. Und dann war das eine sehr schöne, ein schöner Abend. Das war super. Also, aber sag jetzt zum Schluss noch, was sagst du zu hast du Tipps für die WM?
Keine Ahnung. Also, die Schweiz, ich würde jetzt nicht auf die Schweiz als Weltmeister tippen. Aber wer weiß. Und du?
Ja, also ich glaube, die üblichen Verdächtigen, oder? Also Spanien, Deutschland, Frankreich, vielleicht sogar Brasilien auch wieder mal, das wäre auch schön. Aber ich hoffe natürlich, dass die Schweiz sehr weit kommt. Und vom Niveau finde ich übrigens erstaunlich, dass man sie so wenig lobt, dass man so wenig Fankultur hat bei uns im Land, weil die sind in den letzten Jahren konstant besser geworden und eine hervorragende Leistung. Also unglaublich. Also wäre es vor 20 Jahren möglich gewesen, dass die Schweiz Frankreich aus dem Turnier wirft? Die haben das geschafft. Ist übrigens die erfolgreichste Art und sichtbare Art zur Integration ist die Nationalmannschaft für mich, die schweizerische Nation. Das ist Integration mit Erfolg. Also wenn wir schon von der 10 Millionen Schweiz Initiative reden, 10 Millionen Nationalspieler hätte niemand was dagegen, nicht mal die SV.
Absolut, ja. Ich erinnere mich an ein Spiel, das ich gesehen habe an der WM 2018. Schweiz gegen Serbien und die Schweiz hat, Serbien führte 1-0 und dann hat die Schweiz zuerst ausgeglichen und dann kurz vor Schluss das Siegestor erzielt und interessanterweise waren es zwei Albaner oder albanischstämmige Spieler, Shaqiri und Xhaka, die entscheidenden Tore geschossen haben. Und das war irgendwie sinnbildlich für die, ja, auch für die Integrationskraft letztlich des Fußballs. Also, und auch wie du gesagt hast, die Immigration eben zumindest beim Fußball zweifellos sehr, sehr positive Wirkungen entfaltet hat. Also ich glaube, vor 30 Jahren musste man froh sein, wenn die Schweiz an eine Endrunde kommt. Hat das jahrzehntelang nur vom Spielfeldrand verfolgt und heute haben wir eigentlich Weltmeisterschaften und Europameisterschaften abonniert. Also das Niveau auch der Nationalmannschaft der Schweiz ist sicherlich sehr viel höher.
Schwyz, oder?
Hauptschwyz.
Und vergessen Sie nicht, uns zu abonnieren, schweizermonat.ch. Jeden Tag sehen Sie und hören Sie News dort auf unserem Kanal. Die besten Einordnungen der Woche finden Sie bei uns. Abonnieren Sie unseren Videokanal hier auf YouTube und wir abonnieren Sie uns, werden Sie Mitglied beim Schweizer Monat. Und bis nächstes Mal.